Hallo, Servus, Grüezi und Moin Moin. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Matthias Herzog. Der Learn for Life Podcast ist dazu da, dich zu unterstützen, ein noch erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufzubauen. Unsere Vision ist, dass Persönlichkeitsentwicklung eines Tages so selbstverständlich ist wie das tägliche Zähneputzen. Und wir laden dich ein. Lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Viel Spaß. Heute haben wir eine absolute Powerfrau im Interview. Sie ist unter anderem Co-Autorin in unser Buch Frauenpower und auch Führungsstärke. Führungsstärke erscheint übrigens im Sommer, also darf sich schon mal drauf freuen. Und das Thema, über das wir heute sprechen, betrifft sehr, sehr viele Paare, doch nur die wenigsten sprechen offen darüber, nämlich das Thema Fehlgeburten. Knapp 50% der Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt, Tendenz steigend, Wahnsinn, oder? Und der Beitrag in Ihrem oder in unserem Buch lautet, wenn das Herz aufhört zu schlagen, wie es nach einer Fehlgeburt gelingt, wieder in die eigene Kraft zu kommen und warum dieses Thema eine gesellschaftliche Relevanz hat. Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Übrigens, auch wenn du nicht direkt davon betroffen bist, lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und mehr Infos übrigens zum Buch und auch zu Laura, zu der ich jetzt komme, findest du in den Shownotes. Lass mich aber kurz unseren tollen Interviewgast vorstellen. Sie ist unter anderem, stellt sie sich die Frage, was macht eine gesunde Führungskraft aus? Und diese Frage beantwortet Laura von der Gröben, indem sie im Unterschied zu den meisten anderen den Menschen in den Mittelpunkt stellt, also nicht wie bei den Kannibalen, sondern ehrliches Interesse am Menschen. Und seit 10 Jahren transformiert die Psychologin Führungskräfte, Abteilungen und ganze Unternehmen. Führungskräften hilft sie dabei, ihre Mitarbeiter so zu führen, dass sie eine Kultur schaffen, in der sich die Mitarbeiter ganz zeigen können. Und in über 1600 Coachings und 600 Trainingstagen hat sie Methoden gefunden, die eine Unternehmenskultur ermöglichen, in der Mitarbeitende einander vertrauen und erfolgreich kooperieren. Laura von der Gröben verfährt nicht nach Standard F. Ihr ist es wichtig, dass die Lösung zu den einzelnen Mitarbeitern passt. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast, Laura von der Gröben.
Ja, vielen Dank, Matthias, für diese gute Einführung. Da werde ich gerade ein bisschen rot. Also vielen lieben Dank.
Danke dir. Danke auch, dass du dir die Zeit nimmst. Und Laura, wir sind tatsächlich durch Zufall auf dieses Thema Fehlgeburten gekommen. Wir waren nämlich gemeinsam bei einem Seminar, tauschten uns aus und kamen auf das Thema Kinder. Und hier erwähnte ich, dass meine Frau und ich 2015 eine Fehlgeburt hatten. Ich sage bewusst meine Frau und ich übrigens. Und vermutlich ich auch der Auslöser war. Und dass das bis heute, also ich habe mich auch, wenn ich jetzt im Vorwege mich mit dem Thema beschäftige, auch das noch im Hinterkopf und hatte auch wirklich wieder Gänsehaut. Und als ich das erzählte, sah ich dich da auch schlucken und spürte, dass sich das Thema auch mehr bewegt, als zu erwarten gewesen wäre. Warum?
Ja, ganz einfach, weil mein Mann und ich, ich sage das jetzt auch bewusst so, weil das natürlich immer beide betrifft, auch eine Fehlgeburt hatten. Und damals war das auch noch gar nicht so lange her. Damals war das erst, ich glaube, ein Jahr lag das zurück. Und das hat mir schon die Füße weggezogen auf eine Art, mit der ich nicht vorher gerechnet hätte.
Wie bist du damit umgegangen?
Wie bin ich damit umgegangen? Ich bin ja, also einmal vom Hintergrund her Psychologin, was mir schon mal so eine Grundhaltung von, hey, es gibt da draußen Hilfe, die hatte ich auf jeden Fall von mir in mir. Und ich hatte auch eine sehr, sehr gute Frauenärztin, nachdem ich gewechselt habe übrigens. Also es ist super schwer, in der Schwangerschaft zu wechseln. Ich habe es trotzdem geschafft, es ist möglich. Und sie hatte mir geraten, schon ganz am Anfang mir eine Hebamme zu suchen. Und dann hatte ich quasi meiner Hebamme schon. Und dann hatte ich wie so ein Support-Team, also eine Hebamme, eine Frauenärztin, die mich unterstützt hat, mein Ehemann, meine Mutter, Freunde. Und das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall zu raten kann, dass Menschen, die betroffen sind, sich wie so ein Support-Team schaffen und sagen, hey, wer ist denn da gerade, wer tut mir gut und wer nicht. Und dann aber auch ganz klar sagen, hey, wenn das gerade jemand ist, mit dem ich zu dem Thema gerade nicht kann, dann gehe ich eben für die Zeit, in der ich in diesem Verarbeitungsprozess bin, auf Abstand. Also das Support-Team hat mich da durchgetragen. Das andere ist, dass ich 2 Jahre vorher schon einen Trauerfall in der Familie hatte. Und zwar ist mein über alles geliebter Großvater gestorben. Und ich hatte damals mich sehr intensiv mit Trauer und der psychologischen Verarbeitung auseinandergesetzt und habe dazu, keine Ahnung, 15 Bücher gelesen. Also man sieht das hinter mir. Ich habe ein
Krass.
riesiges Bücherregal hinter mir. Wenn ich ein Thema habe in meinem Leben, ich bearbeite ganz viel durch Lesen von Fachliteratur. Und dadurch hatte ich wie schon so ein Grundgerüst, dass ich wusste, hey, das ist eine Idee, da durchzukommen. Und jetzt fällt mir aber gerade auf, dass ich ein bisschen gesprungen bin, weil tatsächlich war, bevor ich mir dann selber einen Plan zurechtgelegt habe, mit dem ich mich wieder quasi wie am eigenen Shop rausziehe, vorher waren es doch ein paar Wochen, die ich eigentlich mein Bett nicht mehr verlassen habe und sehr, sehr emotional war.
Wie sieht es überhaupt in Deutschland aus? Welche Möglichkeiten haben Frauen, das zu verarbeiten? Weil ich kenne das auch von mir, beziehungsweise über bearbeiten das die meisten, weil ich kenne es von meiner Frau und mir, dass wir gefühlt erstmal nur so weitergemacht haben wie bisher, vor allem nach außen, weil wir ja irgendwie immer, also gefühlt wir auf jeden Fall damals den Eindruck hatten, wir wären die Einzigen, die das betrifft. Umso schockierter war ich, als ich die Zahlen gelesen hatte, die du ja auch recherchiert hast, dass es so viele betrifft. Aber wie sieht das insgesamt da in Deutschland aus?
Also ich würde sagen, nicht so gut. Es gibt tatsächlich, also Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, dann musst du sie dir selber organisieren. Und du musst wissen, dass es Hilfe gibt. Das ist schon mal so das Erste. Also ich habe wirklich danach auch einen Podcast zu dem Thema gemacht, der mittlerweile frei verfügbar auf YouTube ist. Hab mich mit ganz vielen Gynäkologen, mit ganz vielen Hebammen unterhalten, um mehr über dieses Thema zu erfahren, weil es für mich so unfassbar war. Also bei mir war das damals so, ich hatte immer nur gedacht, ja, Fehlgeburt passiert dann, wenn das so mit völlig Blut ist und irgendwie dramatisch, irgendwie, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist. Und ich kannte auch diese Zahlen nicht. Und diese Zahlen, wie du sagst, wenn du selber die kennst und weißt, dass es wahrscheinlich ist, dann trifft das einen vielleicht nicht mehr ganz so krass, also natürlich immer noch sehr, aber mich hat es wirklich auch von den Socken gehauen, weil ich das die Wahrscheinlichkeit einfach für 0,0 eingeschätzt hätte.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, weil es ist ein feiner Unterschied zu denken, ich bin der einzig Blöde in Anführungsstrichen, der jetzt Mist gebaut hat. Also vor allem ja noch als Frau ja noch viel mehr als Mann. Aber bei mir war es ja damals so, dass ich mir die Hauptschuld gegeben habe, ganz klar, weil ich auch danach feststellte, dass ich im Burnout war, danach erst Sachen untersucht habe und da festgestellt hatte, dass ich ein pfeifisches Drüsenfieber hatte, Nahrungsmittelunverträglichkeit gegenüber 58 Lebensmitteln und einen Impfschaden. Und dann sagst du natürlich, okay, dann ist es kein Wunder, dass es da eine Fehlgeburt gibt. Und umso mehr, klar, hier ist es mehr so, vielleicht, dass ich mir die Schuld gegeben habe, aber gerade viele Frauen werden vermutlich, gerade wenn sie einen gesunden Ehemann haben, ja, die Hauptschuld bei sich suchen, ne? Weil meistens geht es ja immer um Schuld, erstmal was man dann anfängt, ne?
Ja, absolut. Und das ist auch ein ganz krasses Thema, diese Schuld-Thema, diese Scham, die da mal natürlich dann auch mitschwingt. Also bei mir war das richtig krass. Auf einer kognitiven Ebene wusste ich, dass ich nicht, dass niemand dafür was kann. Dann habe ich ja auch die Zahlen recherchiert, dann wusste ich es noch mehr. Und trotzdem habe ich mich als komplett Versagerin gehalten und als in meiner Mutterrolle quasi versagt zu haben. Und dann kann auch draußen der Ehemann fünfmal sagen, dass du daran nicht schuld bist. Ich habe wirklich so diese Verbindung zu mir, meinem Körper, zu meinem Frausein verloren. Und interessanterweise, ich spreche natürlich am liebsten in dem Moment über mich, weil ich diese Erfahrung da selber gemacht habe und da am ehrlichsten drüber sprechen kann. Gleichzeitig habe ich mich natürlich auch mit sehr vielen Betroffenen auseinandergesetzt. Und diese Schuld, dieses Schamgefühl ist etwas, was sich durch die Bank durchgezogen hat. Also so wirklich so diese Fragen, kann ich überhaupt eine gute Mutter sein? Wie habe ich da versagt? Bin ich überhaupt noch eine Frau? Also solche Fragen kommen dann auf.
Ja. Du hast ja ein Online-Programm dazu entwickelt, weil du auch festgestellt hast, dass es so gut wie nichts gibt. Was hat dich denn da gerade auch zu diesem Programm da wirklich dann auch motiviert?
Was hat mich dazu motiviert? Ich habe in dieser Phase, in der ich sozusagen wirklich in meinem Bett lag und auch, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, komplettes Hormonchaos hatte und auch hier mir niemand gesagt hat, dass es so sein wird, ne, sondern erst so auf vielen Nachfragen kam dann ein, ja, es kann passieren, dass es vereinzelt Hormonchaos gibt. Wenn ich mit anderen Betroffenen spreche, fast alle hatten Hormonchaos danach. Also Ich lag da wirklich tagelang in meinem Bett und mein kleiner Dackel hat immer mit mir gekuschelt, aber sonst habe ich nicht viel gemacht und hatte wie so ein, ja, einfach so total niedergeschlagen. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht mehr so weitergehen. Ich bin eher so ein, normalerweise eine Macherin, eine Powerfrau, das wird vorher auch so anmoderiert, ne? Ich kann eigentlich nicht stillstehen. Und dann ging ich mir wie selber auf die Nerven und habe gesagt, okay, Laura, du musst jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich, und da kommt jetzt mein psychologisches Wissen rein. Dann habe ich mir überlegt, was ist wichtig in so einer Situation? Also ist das Scham-Schuld-Thema, das da eine Rolle spielt? Es sind Glaubenssätze, es ist das Körperthema, über das wir gerade gesprochen haben. Es ist aber auch Beziehung mit dem Ehemann, weil Mann und Frau trauern vielleicht unterschiedlich oder einfach in der Beziehung trauert man unterschiedlich. Und dann habe ich mir wie so einen Plan gemacht. Und gesagt, ich mache jetzt diese Übungen jeden Tag und habe mir so einen Kurs erstellt für mich selber, dem ich dann wirklich strikt, auch wenn ich morgens keine Lust hatte dazu und ich hatte an vielen Tagen keine Lust, mich hingesetzt, die Übungen gemacht und da wusste ich, okay, das hilft mir bei der Verarbeitung, das hilft mir rauszukommen. Und dann habe ich diesen Online-Kurs gemacht, der übrigens auch jetzt komplett frei verfügbar auf YouTube ist, weil ich gesagt habe, das ist so wichtig. Es ist nicht mein Hauptbusiness ist ja Führungsentwicklung. Deshalb, aber ich möchte es trotzdem draußen haben. Also wer sich dafür interessiert, findet das dort.
Sehr cool. Verlinken wir auf jeden Fall. Und wie können Frauen jetzt auch gerade lernen, sich selbst wieder in den Fokus zu stellen und gerade auch wieder ihre Bedürfnisse nach so traumatischen Erlebnissen zu priorisieren, gerade dann, wenn es auch um den beruflichen Kontext geht?
Ganz wichtig fand ich diese Idee, eine Zukunftsversion zu entwickeln. Also wieder zu überlegen, hey, was ist mir denn wichtig? Auf was kann ich mich freuen? Und hier, ich sag mal, was bei mir so war, war dann, ich fand ganz viele Sachen danach einfach nicht mehr. Ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit meinem Mann. Das war also die Fehlgeburt war im Herbst 2021 und im September 2022 waren wir auf eine Hochzeit eingeladen und dann sind wir von dieser Hochzeit, vom Empfang zurückgefahren und ins Hotel zu umziehen für den Abend. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich merke gerade, vor allem mir wird das gerade bewusst, ich habe mich seit der Fehlgeburt eigentlich nicht mehr gefreut. Und deshalb sage ich freuen vorsichtig. Also so auch die Idee, was könnte mir Spaß machen? Was ist etwas, was mir vielleicht ein bisschen eine Freude wiedergibt? Und dann habe ich mir da eben diese Zukunftsvision gebastelt und das würde ich auch jedem an die Hand geben, so zu überlegen, was möchte ich machen, wie kann ich das wieder ins Positive nehmen. Und auch der Kurs, den ich da online gestaltet habe, das war natürlich auch was, ne? Also es ist jetzt nicht was, dass ich mich darüber gefreut habe, diesen Kurs zu machen, weil es ja eine Ursache hat, die traurig ist. Aber ich fand es wichtig zu sagen, hey, mach aus dieser Trauer, diesen Trauerprozess verarbeite ich in etwas Kreatives oder in einen Schaffungsprozess, wo ich wenigstens andere dann unterstützen kann, dass andere nicht in dieses Messer reinlaufen oder zumindest nicht in dieses Messer der Unwissenheit reinlaufen.
Ja, finde ich sehr, sehr cool und danke auch dafür. Also auch im Namen aller Frauen wie auch Männer, also weil der Kurs ist ja auch für Männer sehr, sehr hilfreich, dass du das auch gerade auch frei anbietest. Und welche Tipps würdest du denn noch Frauen geben, die gerade nach traumatischen Erlebnissen wie einer Fehlgeburt Schwierigkeiten und Herausforderungen haben, ihre eigene Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen?
Eine Sache möchte ich dazu sagen, auch wenn ich jetzt den Kurs so hochpreise, ne, also das ist natürlich kein Ersatz für eine psychotherapeutische Unterstützung, ne, sondern das ist ein Anker, gerade weil in Deutschland es ja auch extrem schwer ist, zum Beispiel einen Therapieplatz zu kriegen, dann ist das etwas, was man davor für sich selber machen kann, ne? Das ist, glaube ich, einmal so ein kleiner Disclaimer daran. Was würde ich für Tipps geben? Es kommt drauf an, in welchen Bereichen. Was mir unglaublich geholfen hat, war, wieder mit mir selber als Frau in Berührung zu kommen, Dinge zu machen, die mich in meiner Weiblichkeit stärken, sei es sowas zu sein, irgendwie zu langsamen Rhythmen, irgendwie zu tanzen oder zur Musik. Du musst ja nicht langsam sein, kann ja etwas sein, was einfach dir, also als Hörer, gefällt. Dann auch, ich habe sehr viel mit so einem schönen Rosenöl von Veleda gearbeitet und habe mich schön eingecremt. Also so Dinge, wo ich wieder meinen Körper gespürt habe. Das kommt ja auch im Ayurveda wird ja ganz viel auch mit so Ölmassagen und diesem Körperkontakt gemacht. Also auch dadurch sozusagen zu arbeiten, dann wirklich auch in die Trauer reinzugehen. Und das finde ich auch nochmal total wichtig, zu wissen, die Trauer darf genauso lang dauern, wie sie halt dauert und ist nicht so, ja, okay, es ist doch jetzt schon 3 Wochen her. Ja, ein Scheiß ist es 3 Wochen her. Es ist halt irgendwie immer noch schlimm, ne? Das sind Tipps, dann auch sowas, oh, gewappnet sein auf dumme Sprüche von außen, weil die kommen und nicht zu knapp.
So nach dem
Und
Motto, stell die nicht so an, das war ja erst in der 8. Woche oder 12. Woche, das ist auch gar nicht, oder?
ja, also es, sowas wie man kann für ein Embryo schon traurig sein. Genau sowas. So, ich glaube, mein Favorite war damals, das war ja vor meiner Hochzeit mit meinem Mann. War, oh, das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich hau's jetzt trotzdem raus. Mein Favorite damals war wirklich, ja, ihr wolltet ja so überstürzt heiraten, dann müsst ihr ja gar nicht heiraten. Das war echt so, what? Das war bestimmt nicht der Grund dafür, dass man sich im Jahre 2021 für eine Ehe entscheidet.
Ja, krass.
Also wirklich so mit Vollgas ins Fettnäpfchen rein.
Ohne sich dessen bewusst zu sein, ja. Weiß
Ja,
einfach.
und ein Spruch fand ich auch super, weil der bringt nochmal einen anderen Punkt, den ich extrem wichtig finde, raus. War so, naja, du hast das ja auch schon sehr früh allen erzählt, würdest du es in Zukunft dann anders machen, beziehungsweise sozusagen, du bist ja selber schuld, dass du es so vielen schon erzählt hast. Und das, finde ich, ist eine Sache, also jeder soll das für sich entscheiden, wann er das erzählt, ne? Nur insgesamt, ich meine, diese Trauer, dass wir nicht wissen, dass es so viele Fehlgeburten kommt. Das liegt ja daran, dass man immer sagt, ja, man erzählt es erst nach der 12. Woche. Und was ist denn dann nach der 12. Woche, wenn es dann davor quasi abgegangen ist? Ja, super, dann laufe ich rum, hat niemand erzählt, dass ich schwanger bin und kann jetzt erst recht nicht Menschen erzählen, dass es mir nicht gut geht, weil dann müsste ich ja die ganze Geschichte erzählen, dann wird es komplett ko total kompliziert. Und dann bin ich ja im total isolierten Chaos. Also ja, super, dann trauert halt nicht die Gesellschaft, aber in mir geht irgendwie gerade echt, ist Land unter.
Das unterschätzen vieles, vor allem unterschätzen es auch viele Unternehmen, ne? Also gerade Unternehmen, wie können die denn aktiv dazu beitragen, gerade auch eine psychologisch sichere Umgebung zu schaffen, in der Frauen auch gerade nach traumatischen Erlebnissen wie Fehlgeburten ihre persönliche Heilung auch fördern können.
Ja, super Punkt, weil das ist natürlich auch etwas, wenn wir uns die Zahlen nochmal anschauen, wie hoch die sind. Und das sind ja Zahlen, die also die Mitarbeiter betreffen, die ja gerade im Arbeitsleben, also quasi im Arbeitsleben im frischen Saft stehen, ne? Und dann ja nicht nur die Frauen, sondern jeweils auch den Partner. Und natürlich macht so ein Erlebnis immer etwas mit einem. Und dann ist es wichtig, dass ich eine Unternehmenskultur habe, in der ich über Dinge sprechen kann. Oder ich, wenn ich jetzt die Sachen nicht öffentlich aussprechen möchte, was ja auch wieder jedem selber überlassen ist, aber zumindest sagen kann, hey, ich habe gerade privat ein Problem. Gibt es eine Unterstützung? Gibt es vielleicht ein Coaching-Angebot? Also ich arbeite mit ein paar richtig coolen Unternehmen zusammen, die dann einfach auch für Mitarbeiter, wenn die ein Anliegen haben, und sie müssen gar nicht sagen, um was es geht, können sie sich ein Coaching nehmen. Das ist zumindest mal eine erste Unterstützung, ne? Dann die Kultur sicher aufzubauen, das ist total wichtig und einfach auch so dieses Angebot haben, weil ich habe tatsächlich auch dadurch, dass ich dann so viele Gespräche geführt habe im Nachhinein, es passiert nicht selten, dass, also da habe ich wirklich jetzt, ich habe keinen statistischen, weil ich habe es nicht statistisch untersucht, aber ich habe wirklich in vielen Gesprächen dieses Frau hatte Fehlgeburt, fühlt sich dann in ihrem Arbeitsalltag in der alten Stelle nicht wohl, kann nicht drüber sprechen, kündigt, wechselt den Job. Und das ist krass. Also das ist, wenn ich mir überlege, dass das einen Ausschlag haben kann auf meine Mitarbeiterbindung, dann macht es ja total Sinn, da einfach ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, Und zwar nicht nur Geld in die Hand zu nehmen, was nicht mehr zurückkommt, sondern tatsächlich ist es ja sinnvoll. Wir wissen ja alle, dass eine gute, positive Unternehmenskultur wieder einen besseren Return on Invest hat.
Ja, unabhängig, genau, auch nur ausschließlich vom Thema Fehlgeburten, sondern gibt es ja viele
Genau.
andere, die das auch betrifft. Und du hast es angesprochen, die Kultur der Empathie und des Verständnisses, gerade auch für persönliche Herausforderungen zu fördern, um gerade auch für Frauen unterstützendes Umfeld zu bieten. Was können da Unternehmen noch aus deiner Sicht tun? Also was speziell, was ist so ein oder anderer Tipp auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen, die hier zuhören und zuschauen?
Was ich total wichtig finde, ich gehe jetzt mal von der Kulturstufe weg hin zu Führungskraft, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer mit zuhört, dann ist er ja auch Führungskraft. Und auch wenn Führungskräfte zuhören, dieses wirklich aufmerksam durchzugehen, mit jedem mal sprechen, sich ein Zeitfenster einzurichten, mit dem Gegenüber zu sprechen und zwar dann irgendwie auch zuzuhören, sich dafür zu interessieren, was der andere zu sagen hat. Und das ist natürlich ein Schritt, der peu à peu passiert, ne? Also gerade auch, wenn ich vorher habe ich erzählt von psychologischer Sicherheit, da geht es sehr darum, eine Fehlerkultur zuzulassen. Jetzt stellt sich da die erste Frage, was kann ich in meiner eigenen Person, wie inwiefern bin ich fähig dazu, das zu schaffen von meiner Ausgangsposition als Führungskraft, ne? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier ganz viele ganz tolle Führungskräfte zuhören, die das können. Dann ist es natürlich auch nochmal eine Frage, wie gehe ich mit Fehlern um, wenn sie kommen, ne? Also, welche Werte möchte ich in meinem Team aufstellen? Genau.
Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke dir. So noch abschließend, so noch aus deiner Sicht, so nochmal drei Tipps, auch gerade für, ja, sowohl für Frauen als auch vor allem für die Männer wäre auch da ja spannend. Welche drei Tipps hast du da jeweils für die Frauen und Männer, gerade aus der Sicht, aus der Erfahrung, die du gesammelt hast, sowohl eben eigene Erfahrung als auch die tiefe Beschäftigung mit dem Thema, wozu du ja auch viele Bücher geschrieben hast und auch den tollen Online-Kurs erstellt hast. Welche drei Tipps hättest du nochmal kurz und knackig zusammengefasst, sowohl für Männer als auch für Frauen, die dieses Thema betrifft, wie sie damit umgehen können.
Ich gehe mal in Tipp Nummer 1 rein, in die Paarbeziehung. Sucht euch im Nachhinein ein Thema, wo ihr beide drin euch wohlfühlt. Also bei uns war das sowas, wir haben ich habe damals so Senfbäder gemacht oder machen müssen, von der Hebamme aus verschrieben. Und die habe ich immer gemeinsam mit meinem Mann gemacht. Das heißt, er war im Badezimmer, wir haben uns einen Podcast zu dem Thema angehört, wir haben über das Thema gesprochen. Wir haben dann einfach diese Zeit genommen, um über unsere Trauer zu sprechen, also da in die Kommunikation zu gehen. Das wäre Tipp 1. Tipp Nummer 2, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, bitte bau dir selbst ein Support-Team auf. Schau, wer tut mir in dem Moment gut. Gilt übrigens nicht nur für so eine Situation, das ist generell ab und zu mal ganz sinnvoll. Und dann wirklich auch, schau dir nochmal an, welche Glaubenssätze hast du, welche Schamgefühle sind da, wie ist die Trauer? Nimm dir dafür Zeit, das auch da auch in die Heilung zu gehen.
Ja, super. Und mir fällt nur eine allerletzte Frage ein, weil wir haben ja auch viele hier, die zuhören, die ja selber das noch nicht erlebt haben, aber die ja im Endeffekt im Umfeld vielleicht das ein oder andere Erlebnis haben. Und damit gerade nicht diese Fettnäpfchen kommen, so nach dem Motto, ey, das ist doch erst ein paar Wochen her oder da braucht ihr ja gar nicht zu heiraten. Welche Tipps hättest du noch für die, die eben nicht davon betroffen sind, aber deren Umfeld dann davon erzählt, dass da eine Fehlgeburt passiert ist, wie die damit umgehen könnten. Was würdest du denen empfehlen?
Eine ganz, ganz wertvolle Frage. Danke dir, Matthias. Auf jeden Fall erstmal zuhören. Das finde ich das Wichtigste. Also nicht gleich mit der eigenen Gegengeschichte oder dann mit einer Horror-Geburtsgeschichte rankommen, sondern wirklich zuhören, zu fragen, hey, was brauchst du? Also Fragen zu stellen in die Richtung. Und auch vielleicht ganz eindeutig sagen am Anfang, du, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen kann. Ich kann es nicht nachvollziehen. Erzähl mir doch so. Oder was brauchst du? Möchtest du erzählen? Oder sollen wir spazieren gehen und einen Kaffee trinken und über was ganz anderes sprechen?
Super. Sehr, sehr cool. Danke dir. liebe Laura, für den erfrischenden Austausch zu diesem wichtigen Thema. Wir hoffen natürlich, wir haben euch den einen oder anderen mit Sicherheit, den einen oder anderen Impuls mitgegeben, wie ihr in Zukunft damit umgeht und vor allem auch, dass ihr wirklich auch darüber sprecht mit anderen darüber und ja, dass wir nie alleine sind. Und wenn dich nicht nur das Thema interessiert, sondern insgesamt auch das Thema Frauenpower, bist du natürlich herzlich eingeladen. Schau in den Shownotes nach, hol dir das Buch Frauenpower. Gibt auch ein ganz, ganz tolles Workbook dazu. Auch natürlich mit tollen Übungen, die Laura gemacht hat im Rahmen ihres Beitrags. Und du findest in den Shownotes natürlich auch die Verlinkung sowohl zu Laura als natürlich zu den Sachen, die sie macht im Bereich der Führungskräfteentwicklung. Schau da auch gerne vorbei und guck natürlich auch gerne bei YouTube dir die Videos an zu diesem Online-Kurs, den die liebe Laura gemacht hat. Danke dir, liebe Laura, war mir ein Fest.
Danke, Matze, für das Raumgeben für dieses wichtige Thema.
Gerne, gerne. Und wir freuen uns, weil wir sehen die liebe Laura auch auf unserem Frauenpower-Festival im Herbst 2023 in Wiesbaden im Kurhaus. Nähere Informationen bekommst du auch da über die Shownotes. Schau auch immer wieder rein, auch in die nächsten Podcast-Folgen natürlich. Und denk vor allem immer dran, wir können nur unser Leben leben, wenn das Herz voller ist als die Rose. Liebe Grüße und tschüss.